Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews und heute wieder mit meinem guten Freund Dennis Stratmann. Dennis, wie geht's dir? Wo erreiche ich dich? Wie ist die Stimmung? Erzähl mir alles aus deinem Leben.
Tobi, du geile Sau. Ja, du erreichst mich wie immer abends im Büro, weil wir haben ja gesagt, wir podcasten nochmal abends, auch wenn das jetzt nicht so deine Zeit ist, habe ich schon
das
rausgehört.
Das ist überhaupt gar nicht meine Zeit. Also muss aber ich wirklich sagen.
Du bist mehr so der Morgentyp, ne?
Ja, oder halt auf alle Fälle nicht sonntagsabends um 20 Uhr. Aber hey, was soll's? Ich mache alles möglich, um mit dir zu reden.
Würdest du jetzt lieber Tatort gucken?
Ich würde jetzt lieber Tatort gucken,
genau. Ja, aber wir haben da ja ein Agreement. Wir können ja nächstes Mal, also ich weiß nicht, ob wir es schon haben, aber ich schlage das jetzt vor. Immer im Wechsel, einmal schlägst du die Zeit vor und einmal schlage ich sie vor.
Ja, es ist perfekt, ey. Dann bist einmal du müde und einmal ich. Das ist doch toll.
Genau.
Ich bin tatsächlich auch aus einem guten Grund müde. Also zum einen, ihr hört es vielleicht noch, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen von dem, also letzte Folge, die wir gemacht haben, war ich ja, ich weiß gar nicht, ob man das da so mitbekommen hat, aber da war ich schon sehr auf irgendwelchen Schmerzmitteln und als ich mir die Folge nachher angehört habe, habe ich gedacht, oje, was hast du denn da alles erzählt? Aber gut. Mir geht's immer noch.
Ich würde jetzt sagen, eine Runde Mitleid, aber ich habe die Folge auch gehört und es klang echt scheiße.
Und naja, ich habe jetzt dieses Wochenende Besuch bekommen von einem guten Freund von mir, von Konstantin von Alpine Biking. Und wir haben tatsächlich, sind relativ viel Rad gefahren. Von daher, das habe ich wohl wieder nicht so, oder ich war noch nicht fit genug, um wieder Vollgas zu geben. Aber es hat einfach viel zu viel Spaß gemacht, weil ich sag's dir, aktuell sind die Trails bei uns wirklich in besten, mit bestem Boden und alles geshaped und es macht richtig, richtig Spaß, gerade Rad zu fahren.
Kannst mir viel erzählen. Auf Instagram sah es aus, als hättet ihr den ganzen Tag nur gegessen.
Ja. Ja. Ja, gut. Okay, das stimmt eigentlich auch.
Nee, aber ist hier ähnlich. Also hier ist auch gerade Bombenwetter. Wochenende war nur Sonne, Sonne, Sonne und ja, Trails 1A. Allerdings auch wieder hart befahren. Also man merkt, dass die ganzen Winterabstinenzler ihre Räder rausgeholt haben.
Ja, das ist echt crazy, ne? Das haben wir heute auch gemerkt. Und zudem hatte ich heute noch ein New Bike Day.
Oh.
Und zwar habe ich gestern mein Rad abgeholt und ich habe jetzt endlich ein Ghost Ride AM. Und bin jetzt eine ganze Zeit lang nur Light E-Bike gefahren und jetzt habe ich wieder ein Rad mit mehr Federweg und ohne Motor und ich habe auch richtig, richtig Bock. Das Rad fährt sich extrem gut und tatsächlich dank dir haben wir jetzt ja auch einen gemeinsamen Partner und da habe ich jetzt so das erste Mal das komplette Rad mit diesen Teilen ausgestattet und es fährt sich schon richtig, richtig gut.
Weil wir beide. Ja, bitte, bitte.
Genau, wir beide sind nämlich jetzt bei THP. Du bist ja schon ein bisschen länger da und hast mich
ja,
quasi
ich mach schon ein bisschen länger mit denen rum, genau.
Genau, hast mich quasi mit ins Team geholt und also Bremsen bin ich vorher schon mal gefahren, weil bei Bremsen bin ich echt super, super picky und die wollte ich auf alle Fälle erst testen und fand die dann geil. Und jetzt habe ich auch noch Drivetrain und diese ganze Evo Drivetrain-Geschichte bekommen und es fühlt sich so mega gut an.
Ja, was bist du denn vorher eigentlich gefahren? Gemischt oder hattest du irgendein Partnership?
Schaltung bin ich immer gemischt gefahren, alles das, was drauf war. Bremsen bin ich vorher Magura, so MT7 mit so einem speziellen, mit dem HC3-Hebel. Das fand ich schon auch sehr, sehr gut, also muss ich sagen, wirklich gute Produkte. Jetzt ist natürlich die Bremse ein bisschen klobiger und ein bisschen schwerer wie die Magura. Aber ich muss sagen, auch beim E-Bike und so, man hat so das Gefühl, also man muss sich gar keine Gedanken mehr darum machen, selbst bei langen Abfahrten, ob irgendwie die Bremse fadet oder sonst irgendwas. Also die ist, ja. Also finde ich schon echt wirklich krass. Ich meine, du bist ja jetzt ja schon irgendwie ein Jahr gefahren und so. Hast du dich schon mal so richtig an die Grenzen gebracht?
Boah, ich glaube, ich bin schon im dritten Jahr bei THP. Mhm. Und ehrlich gesagt, vor 3 Jahren, da kannte THP ja fast gar keiner. Also mittlerweile ist das schon in aller Munde so und viele haben das Zeug jetzt auch verbaut. Bei meinen Kumpels haben unheimlich viele die Bremse mittlerweile dran. Aber vor 3 Jahren kannte das keiner und ich bin über einen Flo Konietzko da dran gekommen. Der hat damals ja Pressearbeit für die gemacht und hat gesagt, Dennis, willst du nicht mal THP fahren und so? Wir können noch ein paar Leute gebrauchen, die das Zeug mal promoten. Und ich war total skeptisch. Ich so, boah, ich weiß nicht und so. Und dann war es eigentlich genauso wie bei dir. Dann haben sie mir einfach mal einen Satz geschickt, ich soll die mal testen. Und danach können wir ja weiterreden. Da habe ich gesagt, ja, das ist ein guter Plan. Und weil dann kommt man auch sauber aus der Sache raus. Ne? Dann kannst du es wieder einpacken, zurückgeben, sagen, taugt nicht. Ja. Oder taugt für mich nicht. Und es war voll das Gegenteil, weil ich bin ja oft unterwegs mit Fotorucksack und ich bin jetzt selbst auch kein 1,50-Typ und dann habe ich noch ein dickes E-Bike unter mir, also mein Systemgewicht in Vollausstattung ist safe, weit über 100 Kilo. Und das war die erste Bremse ever, wo ich zum Beispiel in Brixen die Plose runterfahren konnte und kein Fading hatte.
Ja.
Und das ist schon ein Kracher. Und weil du aufs Gewicht ansprichst, so viel schwerer ist er jetzt auch nicht. Und es liegt ja auch an den etwas dickeren Scheiben. Ne? Die verbauen ja 2-3er Scheiben, also 2,3 mm breit, um halt auch eine bessere Hitzeableitung zu haben. Und das, das merkst du brutal.
Ja, also ich bin wirklich... bin wirklich super begeistert und vor allem mein Rad, das Ghost Ride hat ja so ein schönes, ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe ist, es ist so leicht gräulich, so braun-grau und dann dazu die goldenen Bremsen, schaut schon mega geil aus. Also
ja.
Da habe ich jetzt richtig, richtig Bock und ja, das hat schon richtig, richtig Spaß gemacht und ey, es ist so verrückt, jetzt ist das Wetter halt irgendwie wieder besser und ich habe so unfassbar Motivation und mir geht's auch irgendwie so mental wieder viel, viel besser. Bist du auch so wetterfühlig?
Eigentlich nicht, es sei denn, es regnet wirklich so 14 Tage am Stück, so dann kriege ich auch schlechte Laune. Aber an sich denke ich mir immer, ey, das ist, wie es ist und wir machen das Beste draus. Und weiß ich nicht, dann gucke ich mir mal so alte Steve Beat Videos an oder hole sie mir zumindest vor mein inneres Auge, wenn der da im Regen trainiert und das auch voll abfeiert. Und ja, mir macht das, also wie gesagt, auf Dauer ist es nervig, aber guck mal, wir haben jetzt Anfang März und schon wieder T-Shirt-Wetter.
Ja,
das eigentlich, ist ja, ein bisschen beängstigend, aber irgendwie auch krass geil zum Radfahren.
Also ich weiß, letztes Jahr um diese Zeit, da waren auch so ein paar Tage so sonnig, weil da habe ich nämlich hier hinten am Feld Holz gemacht. Da habe ich mir vom Bauern Holz gekauft und habe das zersägt. Und da weiß ich auch, da war relativ warm. Und dann ist es nochmal echt so 2 Monate lang so richtig mieses Wetter gewesen. Und boah, das hat mich so runtergezogen. Und jetzt denke ich so, ey, es ist früher, ich habe so unfassbar Bock, Rad zu fahren. Und wie du eben schon gesagt hast, ne, ey, das geht nicht nur mir so, sondern geht allen so. Wie viele Leute heute auf den Trails unterwegs waren. Das war echt, war richtig krass.
Aber du bist schon eher der bei Regen bleibe ich zu Hause Typ, oder?
Nee, ich mag bei Regen auch Radfahren, beziehungsweise wenn es, also nicht bei Vollregen, aber ich meine, du weißt ja, ich bin halt gerne in Schottland unterwegs.
Stimmt, fiel mir ein, als ich die Frage formulierte.
Nee, genau.
Wer nach Schottland fährt, der muss Regen ja lieben.
Aber was ich ja an, also ich habe mit dem Regen kein Problem, sondern ich habe mit diesem trüben Wetter ein Problem. Und zwar über Tage oder so. Und das ist ja was ich an Schottland liebe. Da hast du ja an einem Tag 4 Jahreszeiten. Also du stehst auf, es regnet, eine Viertelstunde später scheint die Sonne und dann kommt die Sonne durch die Wolken durch und es schaut so geil aus und das motiviert mich immer voll rauszugehen, aber wenn es nur so trüb ist, da habe ich mittlerweile echt richtig Probleme mit.
Aber da weißt du ja morgens nie, was du anziehen sollst in Schottland.
In Schottland? Ja, ja. Immer das, was Joe Barnes anzieht, also quasi kurze Hose, T-Shirt.
Ach so, ja, dann.
Egal, Mann.
Dann geht's. Aber ich war gestern, wo wir gerade über das Wetter sprechen, gestern oder vorgestern, weiß ich jetzt gar nicht mehr, war mega Wetter angesagt hier. Wir haben nur so auf die Wetter-App geguckt, haben Sonne gesehen und ich musste noch einiges fotografieren fürs Mountainbike-Magazin und da hatten wir uns als Location hier so Ruhrgebiet-Romantik ausgesucht, also auf Halden oben wollten wir was machen. Maria, meine Frau, die hat fotografiert und ich bin halt gefahren. Ey, und es war Traumwetter, aber es war so arschkalt. Wir hatten so ein richtig sibirische Ostpeitsche, die ganze Zeit da mit 8 Windstärken oder so durchging und da oben auf den Halden ist ja auch kein Baum, kein Busch. Boah, und dann kannst du dich auch nicht anziehen wie so ein Michelin-Männchen im Winter. Das soll auch so ein bisschen, naja, frühlinghaft aussehen. Also ich bin eigentlich verwundert, dass ich nicht gerade dir krank abgesagt habe.
Ja, aber es ist wirklich so, ey, es ging mir auch so. Ich hatte zum Glück genug an und so. Aber du guckst so aus dem Fenster raus, du fährst mit dem Auto zum Trail oder guckst halt so bei dir zu Hause am Fenster raus und denkst so, boah, geil, mindestens 13 Grad oder so. Gehst raus, 3 Grad.
Mhm.
Und dann weißt du halt nicht so, ja, okay, was machst du jetzt? Und gerade so für Stimme und ich finde auch für Lippen ist das so ganz komisches Wetter, weil es fühlt sich schon warm an, aber ist es nicht. Ja, aber es motiviert mich sehr stark für die Saison. Ich meine, ich habe jetzt noch ein bisschen Arbeit da bei meinem Hausprojekt, weil da muss ich gleich auch schon mal sagen, mir ist da wohl was aufgefallen.
An deinem Haus?
Ja, ja.
Mir auch.
Und zwar muss ich da jetzt fertig werden bis Ende des Monats, weil dann wird da eingezogen. Und ich habe eigentlich nur noch einen Raum, der fertig werden muss. Küche ist gekommen und alles, das passt alles. Und dann muss ich quasi noch den Flur machen. Und da war in Rigips eingepackt so ein Deckenbalken. Und dann habe ich jetzt das Rigips weggemacht und habe gesehen, dass einfach dieser scheiß Deckenbalken, ein tragender Balken, gebrochen ist.
Oh, scheiße.
Das heißt, ich darf jetzt diese Woche mit so Leimbindern und verschiedenen Wagenhebern und Baustützen und so diesen Balken wieder richten und irgendwie das Ding da schienen.
Ich hab mir jetzt Kannst schon, du einen drunter setzen oder wird es nicht zu niedrig?
Drunter geht's leider nicht, sondern du musst es quasi von der Seite schienen und dann halt über die ganze Fläche immer wieder irgendwelche Gewindestangen dadurch jagen. Ja. Hab mir auch schon YouTube-Videos angeschaut, hab schon meinen Zimmermann angerufen und so. Das ist, es geht schon, also es ist jetzt nicht so super dramatisch, aber es kostet halt einfach wieder 2-3 Tage. Und da bin ich echt auch so ein bisschen frustriert gewesen. Also ich so, ich wollte nur dieses scheiß Rigips abmachen und dann siehst du so, fuck.
Ja, geil. Du hast mir neulich so ein Bild geschickt von der Baustelle. Dann habe ich das der Maria gezeigt. So, guck mal, der Tobi steht schon wieder im Haus und bastelt. Und sie so, boah, krass, der macht das echt alles alleine. Und ich so, ich bin nicht sicher, guck mal genau hin. Und dann siehst du, dass hinter so einem Balken ein Schatten von einem Menschen rauskommt. Und ich so, ich glaube, da versteckt sich noch ein Handwerker. Yeah. Oder die Nadine hat's Foto gemacht, wir waren uns nicht sicher.
Ja, ich glaube, das war es wohl eher.
Ja, würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle, ist in Ordnung. Hey, Murat Hakan, geh mal aus dem Bild, ich muss Foto für Kumpel machen.
Ja, ich zieh nochmal schnell meine dreckigen Klamotten an und los geht's. Ja, so kann ich, genau so läuft's. Nee, aber tatsächlich kamen Jungs vorbei, die Küche aufgebaut haben, weil ich habe die Küche quasi mit Aufbauservice gekauft und ich habe das schon ein paar Mal gemacht, weil ich ja quasi bei mir zu Hause die Küche dort gekauft habe. Dann habe ich ja hier noch so eine kleine Ferienwohnung, da habe ich die Küche da gekauft und ich weiß, also zum einen lösen die relativ viele Probleme, die ja bei so einem alten Haus immer auftauchen und ja, keine Ahnung, die haben das immer sehr, sehr gut hingekriegt. Und dann muss man sich gar nicht so viel Sorgen machen, dass die halt irgendwie sagen, wie so der ganz normale deutsche Handwerker, der erstmal reinkommt und sagt, alles scheiße, ich gehe wieder.
Das wird
da ist nichts mehr zu retten. Genau. Das ist ja wirklich so, ne? Also, wenn so ein normaler Handwerker in ein Haus reinkommt, was jemand selber renoviert, dann heißt es immer,
da kannst du schon froh sein, wenn der überhaupt kommt.
Ja, genau. Ja. So, die Jungs sind reingekommen und ich muss ja sagen, ich wusste jetzt, die lösen relativ viele Probleme. Hat halt den Vorteil, man muss sich nicht so viel Gedanken machen, hat halt den Nachteil, man denkt sich natürlich auch bei ganz vielen Sachen, ja, das lösen die schon. Also das kriegen die schon hin. Jetzt war das Problem, einige Probleme konnten sie nicht lösen, weil mir ist aufgefallen, wenn der Bauleiter, also ich, keine Elektrogeräte besorgt hat, können die nicht einbauen. Das egal, klar, wie gut die sind. Und sie haben sich wirklich Mühe gegeben, aber es ging nicht. Und von daher war wirklich so. Und wenn die einen Plan schicken, wo Wasser drauf steht und das Wasser ist bei Eintreffen der Bauarbeiter ganz woanders verlegt, haben die auch so 1-2 Probleme. Weiß ich jetzt auch.
Ja, normal.
Also von daher, sie lösen nicht alle Probleme, aber ich finde es schon wirklich, wirklich krass, wie gut die sind. Und da kann man ja mal eine Werbung machen. Also hier, habe das bei XXL gekauft. Und wenn ihr da mal eine Küche kauft, dann nehmt diesen Aufbauservice mit dazu. Das ist so geil. Ich habe bis jetzt wirklich nur gute Erfahrungen gemacht und mega, mega gut. Es erleichtert einiges, aber guckt, dass ihr eure Elektrogeräte vorher kauft.
Ja, aber warum hast du nicht, wenn du eine Wohnung kaufst, direkt den Renovierungsservice dazu gekauft? Das wird doch ja, auch alles vereinfachen.
Ich habe das Häkchen falsch gemacht.
Hast du Häkchen falsch gemacht?
Ich wollte es eigentlich haben und dann habe ich aber gedacht, nee, komm. Ja, ja. Naja. Wir wollten uns heute so ein bisschen über ein spezielles Thema unterhalten und zwar so ein bisschen alternative Rennformen.
Ja, du wolltest das, aber ich habe gesagt, ich bin dabei.
Genau. Und zwar.
Bist du schon mal eine alternative Rennform gefahren? Das wäre jetzt mal meine erste Frage.
Naja.
So Nacktrennen oder sowas?
Nacktrennen zum Glück nicht. Das wollte ich mir und auch meiner Umgebung nicht antun. Aber ja, so ein bisschen so City-Sachen bin ich schon gefahren, aber jetzt nicht so riesig. Und ich bin ja tatsächlich mal irgendwann so einen der ersten Freeride-Competitions mitgefahren. Der Expression Session.
Ah, okay, was ist das denn?
Das hat tatsächlich Harald Philipp organisiert in der Nähe von Siegen. Und da war ich wirklich noch ganz klein. Also da war ich auf alle Fälle noch so in der Mitte der Schulzeit.
Okay, das klingt ziemlich ghetto. Expression Session in Siegen.
Ja, aber es war ziemlich cool. Und ja, sowas bin ich mitgefahren. Aber was ja aktuell echt so ziemlich groß ist, sind halt eben diese ganzen Urban Downhills. Und jetzt gerade war erst wieder Valparaíso. Und da wollte ich mal hören, wie findest du sowas? Guckst du dir das an? Würdest du aber gerne mal mitfahren?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe mir das am Anfang schon häufiger mal angeguckt und dann kommt immer so hart auf die Strecke an, finde ich. Also manchmal ist es ja, ich denke so, boah, die scheppern ja nur Treppen runter, da wirst du ja bescheuert. Da fallen mir ja die Arme ab oder so. Und manche Stunts sind vielleicht auch ein bisschen crazy. Und dann gab es ja auch immer mal wieder wirklich dämliche Unfälle. Teilweise auch haben die Fahrer nicht mal verschuldet. Ah, wo du dann denkst, ja, weiß ich nicht, muss das sein? Aber irgendwie ja doch Bock hätte ich oder finde ich schon cool. Ich finde eh Sachen cool, die immer mal so ein bisschen abweichen von dem, was man immer so sieht. Ne? Mhm. Aber was ich schwierig finde, wenn es dann immer mehr wird, dann verliert es so diesen Nimbus des Besonderen. Ne? Und der 10. City Downhill, der turnt einen dann nicht mehr so richtig an wie der erste. Aber apropos City Downhill, fällt mir jetzt gerade ein, wo wir drüber reden, in Nimwegen in Holland bin ich City Downhill gefahren. Du wirst es nicht glauben. Haben die auf
City Downhill in Holland.
City Downhill auf 50 Höhenmetern oder was, wenn es überhaupt 50 waren, haben die einen City Downhill dahin gebaut. Natürlich inspiriert von den ganzen kranken Dingern, die da in Südamerika abgehen. Und es war echt witzig. Die hatten so eine ziemlich große Holzrampe, also als Startrampe in einen Park gebaut. Der Park war der höchste Punkt von der City. Und dann bist du über Treppen runter, durch ein Café durch, in wieder weitere Treppen rein. Dann kamen noch andere Obstacles über so einen Hinterhof von irgendeinem, ich glaube, es war ein Hotel. Dann ging es durch die Rezeption vom Hotel durch. Und Ziel war unten am, ich weiß gar nicht, ob Nimwegen am Meer ist, aber Ziel war auf jeden Fall unten am Wasser. Und es war echt richtig was los und voll cool. Die ganze Stadt hat da mitgefeiert. Also es war, ja, und das fand ich dann auch geil, weil es ist einfach mal was anderes, ne?
Das ist ja auch das Krasse, so wenn du so siehst, wie viele Leute da unterwegs sind. Also ich sag mal, also für mich sind so die zwei bekannten Rennen ist halt dieses Valparaíso. Das ist das, wo es halt irgendwie, wo du durch dieses Haus durchfährst und hinten runterspringst. Und dieses Taxco heißt es, glaube ich. Das war eine ganze Zeit, als hier, wie hieß der, Philipp Polk und so noch mitgefahren sind.
Mhm. Ja, der war ja Agent für so Spezialevents. Ja, genau. Ne? Beim Weltcup immer passabel und bei so Spezialevents hat er immer abgeräumt.
Der war da echt der King. Das, was jetzt hier mein Teamkollege Thomas Slavik ist.
Genau. Ja, genau.
Der reißt ja jetzt da alles ab. Und genau, ein bisschen anderer Style, also Valparaíso halt sehr viel so Treppengeballer und so Treppensets und dann durch dieses Haus durch. Schon irgendwie interessant, immer so ein paar Obstacles gebaut, aber schon sehr, ich sag mal so, natürlich Stadt.
Ja.
Und dieses Taxco, da waren ja dann auch echt viele Freerider irgendwie unterwegs. Und da war auch, glaube ich, so mehr aus Erde gebaut und noch ein bisschen mehr Aufwand hinter diesem ganzen Event. Wobei, ja, also zumindest bei der Streckenkonzeption. Das ist aber jetzt irgendwie nicht mehr so am Start. Aber ich finde es schon echt faszinierend. Durch Thomas kriege ich das so ein bisschen mit. Der fliegt ja immer wieder rüber und fährt dort diese Rennen. Wie viele es ja mittlerweile davon gibt. Und ja nicht nur in Südamerika. Da ist es wahrscheinlich am größten. Aber es gibt ja auch so eine Europaserie mit in Italien und in Frankreich und alles Mögliche. Das ist echt, echt spannend. Das ist echt so ein bisschen so eine Subkultur, die wir gar nicht so mitbekommen, bis auf die ganz großen Events, ne?
Ja, das stimmt. Und hat natürlich den Vorteil, wenn es halt, je nachdem, was es für eine Stadt ist, dass du halt den Sport direkt bei den Leuten hast, ne? Dass die Zuschauer direkt da sind, das alles ist einfacher. Also, weiß ich nicht, mal einen Bierwagen irgendwo hinfahren oder das ist alles dann medial viel besser aufzubereiten als vielleicht ein Downhill-Rennen, was irgendwo einen Berg runter geht, ne?
Naja, ja, ich meine, klar, das ist ja auch so das, was halt die Rennsportler oder selbst halt, also die Autorennsportler oder selbst halt die Biathleten oder so, das ist doch bei euch immer so, ne? Dass sie da in Düsseldorf so eine Biathlonstrecke aufbauen und so.
Ja, ist nicht mehr, aber haben sie gemacht. Und ja.
Genau. Und das ist ja alles so die gleiche Idee, so bringt den Sport in die Stadt, wo die Leute sind, anstatt die Leute halt raus. Und klar, das funktioniert halt bei so einem Urban Downhill echt extrem gut. Ich find's, wie gesagt, spannend, aber mitfahren würde ich da ungern, weil ey, ich sehe mich da schon in so einem Gitter drin landen oder so. Also ja. Ich gucke immer die ganzen Läufe vom Thomas und denke mir so, Alter, du bist einfach so krank. Das ist Wahnsinn, wie schnell der da halt ist und wie eng das alles ist. Und ja, teilweise passt ja gerade so der Lenker da durch und die doubeln da irgendwelche Treppensets. Das ist schon übel.
Ja, also auf dem Level von den Top-Fahrern ist Wahnsinn. Und dann, als ich eben von diesem Ding da in Nimwegen erzählt, das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar, aber da gab es auch so eine Treppe mit so mehreren Absätzen zwischendrin. Und das ist schon scary, weil ab einer gewissen Geschwindigkeit fliegst du halt so weit in so eine Treppe rein und dann kommt dieser Absatz, ne? Und dann musst du überlegen, ja, entweder mache ich jetzt ein bisschen langsamer oder ich muss diesen Absatz überspringen, dann muss ich aber viel, viel schneller sein. Und ja. da ist überhaupt kein Spielraum für Fehler, ne? Das ist nicht so wie im Wald, wo ein Sprung ist. Und bei dem Sprung ist es vielleicht egal, ob du 2 oder 4 Meter springst oder 8 oder 10, weil immer irgendwo kannst du landen. Und das ist bei so Treppen ja dann oft nicht der Fall, ne? Und,
ja. Und so,
wenn
ich
du
sag mal
stürzt,
so,
ist auch deutlich härter.
Ja, so ein Baum ist hart, aber so eine Betonwand halt auch. Und so vielleicht sogar noch härter.
Ja.
Ja, also Thomas ist letztes Jahr in der Quali gestürzt. Quali oder Training. Und Alter, der ist so eingeschlagen. Das ist so übel. Und der ist dann auch wirklich rumgelaufen wie... Also es war dann gar nicht klar, hat er sich den Rücken gebrochen oder sonst irgendwas. Ist dann ins Krankenhaus, ist wieder zurück, ist rumgelaufen wie Robocop. Und dann hat er aber gedacht, ja okay, komm, Finale fährst jetzt schon noch mit. Und hat das Ding trotzdem noch gewonnen. So mit einem... komplett, also konnte sich kaum noch bewegen, aber hat das Ding gewonnen. Und dieses Jahr hat er den Aaron Grin gemacht. Nur ohne zu gewinnen. Und zwar ist er aus dem Starthäuschen quasi raus und ihm ist sofort die Kette gerissen. Das war auch echt ein bisschen schade, wenn du so weit fliegst und dann reißt dir die Kette. Aber der Typ hat einfach so eine Kraft in den Beinen.
Aber immer noch besser als wie der Kollege Fischbach, der kurz nach dem Start einen Frontflip hinlegt. Ne? Das war auch ziemlich scheiße.
Ja, genau. Der ist auch fies eingeschlagen. Sah aber,
ich habe mir den Sturz zigmal angeguckt, ne? Und irgendwie, ich denke mir die ganze Zeit, was macht der denn da falsch? So, warum passiert das? Ich habe das bis jetzt nicht so ganz verstanden, was ihm da misslungen ist. Und ich glaube, er hat es auch selber nicht verstanden, so wie ich es im Interview gelesen habe.
Ja, also gut, dass da nichts passiert ist. Aber der Fischi hat schon auch immer Talent dafür, bei gerade so speziellen Events, sich auch komplett abzuschießen, ne? Ich weiß nicht, der ist irgendwann da bei der Hardline. Ich weiß nicht, ob er zu kurz oder zu lang gesprungen ist. Auf alle Fälle hat irgendwas nicht gepasst. Und da ist er auch fies eingeschädelt. Aber dem passiert wohl nicht so richtig viel. Auch wenn man mal von so einer Skisprungschanze runterfährt oder so.
Ja, Mann aus Stahl. Stimmt, das war auch Frontflip, ne? Vielleicht übt er einen Frontflip gerade.
Ja. Ja, kommt halt einfach nur so 30% weit, aber naja, ein bisschen üben noch. Ich meine, Übung macht den Meister.
Nee, auch nichts gegen Fischi, ey. Der hat schon Eier aus Stahl, was der manchmal auch für Rennläufe runtergebracht hat schon. Also
ja, Respekt. Auf alle Fälle.
Hör mal, unser Podcast heißt ja hier Cold Brews. Hast du dir eins aufgemacht?
Eigentlich? Nee, habe ich nicht. Ey, bis Ostern trinke ich ja keinen Alkohol. Von Karneval bis Ostern. Ich sag mal so,
ja.
Zwischen uns ist eine richtig scheiß Idee. Also das ist wirklich eklig. Richtig scheiße. Ich weiß nicht, warum ich dazu gesagt habe. Naja.
Mann.
Aber gut, es ist ja nicht mehr so lang, 2 Wochen glaube ich noch. Und beim nächsten Mal werden wir miteinander sprechen. Aber was trinkst du für ein Bier?
Ne, ich habe mir ein Fiege aufgemacht. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Das trinkt
natürlich.
Man, ja, in Bochum, ne, trinkt man das.
Ja. Bei unserem letzten Bikepacking-Gravel-Trip durch den Ruhrpott haben wir...
Haben wir es auch getrunken, ne?
Hier nicht Willis Würstchen-Eck, sondern... genau.
Wurst und Durst Express.
Eddies Wurst und Durst Express.
Eddies Wurst und Durst Express.
Genau, da haben wir Fiege getrunken, das war schön, vor allem danach.
Ja.
Hat Spaß gemacht, ja.
Genau, und ich war nämlich neulich im Fußballstadion. Ich bin ja gar kein Fußballfan, also kein großer, also eigentlich gar keiner, zumindest nicht, was das Spielen angeht, aber ich finde diese Kultur ums Fußball so gigantisch, vor allem im Ruhrgebiet. Völliger Wahnsinn. Und mein guter Freund und ehemaliger Teamkollege, der Stefan Kudella, sagt dir wahrscheinlich auch noch was.
Ja.
Ne, einer der wenigen, die den Klausmann mal knacken konnten bei einer deutschen Meisterschaft. Der ist ja Riesenfußballfan und Bochumer und hat Dauerkarten. Und hat er gesagt, komm mal mit ins Stadion. Und da war ich wieder so angefixt. Und im Stadion trinken sie natürlich auch alle Fiege, logisch, ne?
Ja.
Ja. Deswegen habe ich mir einen Fiege aufgemacht. So, das ist der kleine Spin zum Fiege.
Ich bin ja auch gar kein Fußballfan, aber ich finde auch alles drumherum super spannend und ich war noch nie im Stadion.
Also, Stadion ist wirklich was ganz, ganz anderes. Das musst
Digga,
du machen.
Digga, mach mal Karten klar.
Ich mach mal Karten klar, kommst du hier in den Pott und dann gehen wir schön erstmal irgendwo ins Stadion und danach noch in eine geile Spelunke und hauen uns ein Bier rein. Das muss man machen, ja.
Aber nach Ostern erst, ne?
Nach Ostern, ja.
Wo wir gerade schon so über das Rennenfahren geredet haben, habe ich tatsächlich so drei Fragen.
Ich habe noch Spezialrennen.
Hör mal, ja, los, hau raus.
Ja, es gab mal, bin ich mitgefahren, mehrfach, ist 24-Stunden-Rennen in Engelberg. Red Bull gesponsert, kannst du dich erinnern? Oder da warst du vielleicht noch zu klein, Tobi? Das war so um die Jahrtausendwende, glaube ich. Ich mache das immer anhand der Sponsoren, die ich da hatte. Also ich bin da ein Jahr, glaube ich, auf Cyclecraft gefahren und ein Jahr Intense. Also muss das so 98, 99 irgendwie gewesen sein. Und also es war 24 Stunden, du konntest fahren alleine im Viererteam oder im Achterteam. Alleine ist fast gar keiner gefahren, nur der völlig durchgepeitschte Markus Stöckel, der auch sein MS Racing Team mittlerweile hat im Weltcup. Genau, der ist das Ding alleine gefahren. Seine Betreuer haben den zum Schluss so schlafend aus der Gondel rausgezogen und aufs Rad gesetzt und angeschoben, weil der war so gar. Und ich bin damals gefahren mit dem Markus Bast, der ist ja jetzt immer noch voll hardcore schnell in der Masters-Klasse unterwegs. Jochen Forstmann, meine ich.
Echt?
Der ist ja der Macher von Last Mountainbikes. Ja. Und der Veit Sowinski. Wir vier waren in einem Team. Vielleicht verwechsel ich es auch was, weil ich bin es jetzt mehrmals gefahren damals. Aber ich meine, wir waren ein Team und wir haben das so gelesen. So 24-Stunden-Rennen, Engelberg, oh ja, cool, komm, fahren wir hin. Und dann sind wir da hingefahren, haben uns nicht mal ein Zimmer genommen für die Nacht, weil brauchst du ja nicht, muss ja eh
Rad fahren. Man fährt ja durch.
Ist ja logisch, ne? Wofür brauchst du ein Zimmer? Und dann sind wir so losgefahren und dann hat's geschifft. Die ganze Nacht hat's geschifft und wir hatten einfach nichts außer unsere Autos. Das waren auch noch keine Vans damals. Also irgendwie, ich hatte einen Ford Fiesta und der Veit einen Golf 2. Also wir waren richtig unterausgestattet und alle anderen hatten Zelte dabei und Mechaniker und Masseur und jeden Run die Klamotten gewechselt und die Räder wurden geschraubt. Und wir standen da wie die nassen Säcke einfach auf dem Parkplatz. Einer ist gefahren, einer ist fast erfroren. Und die anderen beiden wussten nicht, was sie machen sollen. Es war richtig, richtig scheiße. Und dann war nachts so viel Regen, dann haben sie das Rennen unterbrochen, weißt du? Und alle so in ihre Wohnmobile gestiegen, in ihre Hotelzimmer gegangen.
Ja, und hier schön.
Wir blieben einfach wie die nassen Säcke auf dem Parkplatz stehen. Ja, und dann geil, morgens um 7 oder so ging es dann wieder weiter. Da hat die Rennleitung gesagt, wir können weitermachen. Und da hatten sie, kurz vorm Ziel kamst du so einen Forstweg runtergehämmert. Ah, da bist du bestimmt 60, 70 gefahren und dann war auf dem Schotter, hatten sie einen riesen Table aufgebaut, der war echt groß und dann bist du mit dem Table direkt in so ein Festzelt reingeflogen. Da war die ganze Nacht Party und du bist dann quasi durch die Partymeute gefahren. Das war sehr geil und morgens war da natürlich keine Sau mehr. Ich war der Erste, der fuhr von unserer Gruppe und komme dann auch in üblicher Manier auf diesen Table zugefahren und davor war einfach ein See von den nächtlichen Regenfällen. Und ich mir gedacht, ja, See ist scheißegal, fährst du wie immer. Und es hat mich so abgebremst und so mein ganzer Körper ist so nach vorne gekommen, dass ich halt den übelsten Frontflip da hingelegt habe. Ich bin richtig eingeschlagen. Ich wusste auch in dem Moment, wo ich aufstand, nicht mehr, wo ich bin. Ich wusste gar nichts. Dann hat mich noch einer von den Zuschauern sogar, weil es war nicht mehr weit bis zum Ziel, hat mich dann bis zum Ziel begleitet, dass ich das Bändchen übergeben konnte an den nächsten Mitfahrer, weißt du? Und die sind dann weitergefahren. Und an mehr erinnere ich mich auch nicht. Also das war auf jeden Fall auch ein crazy, sickes Rennen. Und noch ein zweites. Ich habe noch ein zweites. Oder willst du was fragen? Entschuldigung.
Diese 24-Stunden-Rennen finde ich schon immer crazy. Also auch die Leute, die sich selber den Schlaf klauen. Ich bin auch mal 24-Stunden-Rennen gefahren, aber allerdings Cross-Country, keine Ahnung warum, bin ich da irgendwie so reingerutscht und konnte nicht mehr rechtzeitig Nein sagen. Aber ey, boah, Downhill wollte ich das wirklich nicht machen. Also das ist ja wirklich ganz krass.
Ja, wir waren tatsächlich gar nicht schlecht, obwohl wir so übelst vorbereitet waren, waren wir, ich glaube, Vierter oder so am Ende. Und dann kam einer auf uns zu, boah, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, Heiko hieß er mit Vornamen. Nachnamen kriege ich nicht mehr hin. Der hat damals so ein bisschen eigene Bikes gebaut und wollte so im Downhill Fuß fassen. Und der hat gesagt, Jungs, nächstes Jahr fahrt ihr für mich da mit und wir machen es richtig geil. Und dann hat er wirklich Masseur, Mechaniker, zwei Wohnmobile, fettes Zelt und so. Und dann sind wir im nächsten Jahr richtig professionell betreut da mitgefahren und sind dann, glaube ich, auch Dritter geworden. Also immer ein Treppchenplatz, ja.
Ah, okay. Ja. Ja, geil, wäre dann einfach gar nicht mehr geklappt, so, weil dann hat man ja keinen Druck mehr, man hat ja das, hat das Wohnmobil, alle im Jacuzzi chillen und,
ja. Ja, es war ein bisschen so, ich dachte dann, boah, geil, nachts, jetzt kannst du mal eine Stunde im Wohnmobil pennen, aber du bist so durchgepeitscht, das geht gar nicht, du, also kriegst den Puls gar nicht runter. Aber immerhin mal liegen, mal warm werden, so, das war schon okay.
Das ist schon gut, ja.
Und dann gab es mal, ist auch mindestens genauso lang her, ein völlig krankes Rennen in Grevenstein im Sauerland. Also eigentlich war es, glaube ich, ein Dorffest, was die da am Lift gemacht haben. Und die haben sich gedacht, wir machen jetzt noch ein bisschen, damit wir uns hier amüsieren können. Und haben einen Dual-Slalom auf der Skipiste gemacht, so im klassischen Stil, über die Wiese, zwei abgesteckte Kurse. Und man fuhr da runter, das war ganz cool. Gab auch recht viel Preisgeld. Ich glaube, der Dual-Slalom-Sieger hat 500 Mark gekriegt. Das war richtig Asche damals. Und der, jetzt kommt es, der High-Speed-Winner hat 1.000 gekriegt. Und High-Speed ging es einfach die Lifttrasse runter. Einfach straight Lifttrasse runter und wer unten halt am schnellsten war, hat gewonnen. Und du konntest den ganzen Tag fahren, so oft du willst. Ey, und es war so crazy, weil natürlich sahst du, was die anderen für Geschwindigkeiten hinlegten und jeder fing dann an zu optimieren. Dann ging es nämlich los, dann wurden Helmvisiere abgeschraubt, dann wurden die Klamotten enger. Irgendwann fing einer an, sich Wasserflaschen ans Fahrrad zu tapen, dass das Fahrrad schwerer wird. Und war völlig wild. Und ganz unten ist natürlich das Lifthäuschen. Das heißt, man konnte nicht gerade auslaufen. Dann sind auch so ein paar fast in dem Lifthaus eingeschlagen. Ja, das war auch ein sehr spektakuläres Rennen in Grevenstein.
Bestimmt auch super, wenn dann so die Dorfmeute so merkt, damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet, dass das so passiert.
Nee, da haben die wirklich nicht mitgerechnet.
Die müssen auch einmal so mit so ganz anderen Sachen dealen. So, okay, ja. Die fahren jetzt hier in unser Lifthäuschen rein und ja.
Vor allem hinterm Lifthaus, da kam noch so 50 Meter Wiese oder 30 Meter und dann ging es so eine Böschung hoch in den Wald. Und zwischen Wald und der Wiese war so ein Wirtschaftsweg, sag ich mal. Und da hatten die alle ihre Autos geparkt, die da jetzt Party machten. Und irgendwann wurde das halt als Bremsweg genutzt. Dann flog man so zwischen den Autos durch und dann fingen die alle an, ihre Autos wegzuparken, weil denen das zu heikel wurde. Und das Beschissenste war eigentlich, das muss ich jetzt auch sagen, Fail der Woche damals. Ich hatte bis zum Schluss eigentlich, war ich tatsächlich der Schnellste, irgendwie 98 km/h oder so. Und ich war mir sicher, ich gehe mit dem Tausender nach Hause. Ja, und dann kommt so eine halbe Stunde, bevor die den Laden dicht machen, kommt der Holger Meier um die Ecke, fährt einmal runter und gewinnt. Was ein Arschloch, oder? Holger, ich hasse dich immer noch dafür. Ja.
Tja.
Ja, Talent, so kann es gehen.
Junge, Talent.
Ja, ja, der, wie man schnell fahren konnte, das wusste der.
Das wusste der, ne?
Ja, das wusste der. So, Prost.
Prost, genau. Mhm. Ich habe drei Fragen und zwar, was ist das beste Rennen, was du bis jetzt gefahren bist und was macht das dazu?
Boah, ey, du stellst Fragen.
Ja.
Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man ein Rennen gut finden kann.
Mhm. Mhm. Also bei dir zum Beispiel ist ja der Grund, warum du ein Rennen gut findest, vor allen Dingen dann oder der, wenn du vorne bist.
Ja. Also
ich sag mal so, wir sind ein Rennen in Tschechien zusammengefahren, du hast mich überredet, damit hinzukommen, Hardcore Blinduro, ich habe nicht gewusst, was Hardcore steht, wofür Hardcore steht, jetzt weiß ich's. Und es war, ich habe einfach ein Wochenende keinen Spaß gehabt und du hast auch gesagt, Alter, das ist so scheiße, da ist ja gar nichts flowig, das ist ja wirklich, das ist ja geil, ich bin Dritter, wie schön ist das hier, ich liebe es hier. Also wie jemand so schnell die seine Stimmung ändern konnte, das habe ich noch nie erlebt. Also von daher, gewinnen oder weit vorne sein ist für dich schon ein Faktor für gute Laune, ne?
Also ja, nicht zwingend. Also bei dem Rennen, was du jetzt ansprichst, war es wirklich so, weil Hardcore Blinduro in Tschechien, ich weiß nicht, ob jemand das kennt, das war auch für mich das erste Mal und du fährst da ja blind, ohne es zu wissen, in Streckenabschnitte rein, die können viele zu Fuß nicht gehen. Ja, und du stuhlst dann da durch und versuchst, bist eigentlich nur mit lebenserhaltenden Maßnahmen beschäftigt. Um was anderes geht's ja eigentlich gar nicht. Ja. Und es ist auch irgendwie größtenteils nicht flowig und du denkst, ach fuck, die Kurve bist kacke gefahren und in dem Loch hast du gehangen und ja.
Größtenteils so nicht flowig. Das flowigste war der Weg zum Lift.
Naja, auf jeden Fall hatte ich nicht das Gefühl, dass ich da jetzt so ein Top-Performer bin, muss ich ehrlich sagen, das ging ja über 2 Tage. Und als ich dann abends auf die Liste gucke und ich war Zweiter oder Dritter, dachte ich mir, geil, anscheinend macht das Sinn, was ich hier mache? Und das gab mir tatsächlich einen totalen Motivationsschub. Und dann hat sich der nächste Tag auch anders angefühlt. Also auf einmal war dieses Gehacke, hat sich dann auch flowig angefühlt. Also da war ich auch selber überrascht, wie einen die eigene Psyche so ein bisschen einen Streich spielt. Nämlich, wenn man gut oder schlecht ist, wie wichtig das ist für die eigene Leistung. So. Ja.
Ja. Tatsächlich. Ja, also ich hatte da auf alle Fälle das ganze Wochenende keinen Bock. Und wirklich, also es war irgendwie super unfleug. Und dann stand ich da, also es gab so eine Strecke, die war dann, dieses Werbeding, also dieser Werbetrailer von diesem Rennen war da gedreht, weil da sind einfach nur Steine, ist komplett unfleug. Und du bist wirklich, also du eierst da einfach rum und denkst so, Alter, hoffentlich bleibt mein Schaltwerk dran. Ja, und dann kam Taxi. Und da hat man gedacht, ach so geht das. Ah ja, okay. Ja, krass. Ah, das habe ich nicht kommen sehen.
Ja, das hast du nicht kommen sehen, ne? Genau.
Also, überraschendes Rennen. Aber genau, was sind die Rennen, die man fahren muss?
Was heißt fahren muss? Du hast gefragt, welche mir so, aus welchem Grund die mir in Erinnerung blieben. Also ich bin mal einen Weltcup in Frankreich gefahren, in Vars. Ich glaube, da bin ich nicht gut gefahren, aber die Strecke war cool. Das hat mir voll Spaß gemacht. Das habe ich heute noch im Kopf. Dann natürlich deutsche Meisterschaft damals in Elkeringhausen, das ist direkt neben Winterberg, wo ich Dritter geworden bin. Das war natürlich voll Porno, dass ich da neben Klausmann mit meinem damaligen Teamkollegen, dem Markus Bast, auf dem Treppchen stehe. Das war so, das war unerreichbar eigentlich, obwohl ich damals schon gut fuhr. Ich fuhr so Top 10, aber dass ich mal am Treppchen bei einer DM stehen würde, hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht geahnt. Ne? Und das bleibt einem dann im Kopf, obwohl die Strecke vielleicht nicht so die geilste war, aber naja, aber das Erlebnis, so, ne? das war schon Wahnsinn.
Ja, es ist schon krass, was man immer so damit verbindet. Ne?
Ja,
und was ist so ein Rennen? Nee, sorry, sprich du erst.
Ja, und genau, ich wollte noch sagen, so manche Weltcups, ne? So Kaprun zum Beispiel in Österreich. Ich meine, da habe ich die ersten Rennen sabbernd vom Fernseher gesessen oder ich war dann sogar mal live vor Ort, so als Fanboy. Und irgendwann stehst du selber am Start. Das ist, sowas vergisst du nicht, ne? Das ist einfach so geil.
Bist du in dem Jahr gefahren, als Rob Warner das Ding gewonnen hat? Den einzigen Weltcup, glaube ich, der gewonnen hat, oder?
Ja, in dem Jahr bin ich gefahren. Völlig, völlig crazy, der Typ. Vor allem, Rob war ja, oder ist, ja eher so ein Fahrer, der so Technisches fährt, ne? Der ist ja kein Trettier oder so, ne? Und Kaprun war eigentlich eine totale Tretstrecke zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, der weiß selber nicht, wie er das gemacht hat.
Ja, ist, ich glaube, das ist wirklich so, ja.
Und Kaprun ist ja auch die Strecke, ich weiß nicht, ob du den Podcast letzte Woche gehört hast, den ich mit dem Jürgen aufgezeichnet habe, mit dem Jürgen Benecke. Das war ja auch eigentlich wie so ein geiles Rennen für mich, mal mit meinem Jugendidol zu sprechen. Und da stand ich ja so 50 Meter daneben, wo der mit Mach 10 da in so einen Fangzaun reingehämmert ist. Das hast du erzählt, ja. Boah, das war so krass, weil er war ja damals wirklich einer der besten Downhiller überhaupt und er hatte die Quali gewonnen, meine ich sogar. Und dann fährst du ja als Letzter im Rennen, ist ja logisch. Und es fing halt so für die letzten 20 Fahrer, fing es halt an zu schiffen. Und in Kaprun, das ist einfach Wiese, größtenteils Wiese, also Kuhweiden und so matschige Trails, die sich dann also wirklich in eine Schlitterpartie verwandeln. Und kein Fahrer kam mehr ansatzweise an die Top-Zeiten ran. Ne? Und jeder dachte, ach scheiße, ey, Jürgen hätte sich das schon verdient, jetzt nochmal einen Weltcupsieg und so. Und dann kam der da runter und hatte Zwischenzeiten, die wieder Einser waren. Also der war genauso schnell wie im Trockenen. Unfassbar. Aber dann an der Stelle hat er es nicht gehalten. Und dann ist er einfach, ich weiß nicht, mit 80 in so einen Fangzaun. Und dann ist das Rad stehen geblieben und er hat weitergeflogen. Und ich glaube, ihm hat den Schuh dabei ausgezogen. Und er ist auch haarscharf an so einem Strommast vorbeigeflogen. Also wirklich, das hätte sein können in dem Moment. Aber der ist dann sofort aufgestanden, hat sein Rad gesucht und ist weitergefahren. Also, ja
mit das Schuh waren, oder ohne Schuh?
Ich glaube, ohne Schuh. Das waren früher noch Helden, ey.
Ja, genau.
Ja. Wobei, ich glaube, Nina ist auch schon mal ohne Schuh gefahren, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, die hat in Andorra mal den Schuh verloren.
Genau, ja, ne?
Ich, auch führend, ne? Irgendwie und dann gestürzt, Schuh verloren. Ich weiß aber nicht, ob sie den dann gesucht hat oder ob sie auch ohne Schuh weitergefahren ist. Dann muss ich sie das nächste Mal fragen, wenn ich mit ihr spreche.
Hat bestimmt irgend so ein Fan-Fußfetischist eingesteckt.
Ja, genau, das gibt's jetzt irgendwie bei so einem komischen eBay zu kaufen. genau, die nächste Frage, die hatte ich eigentlich gerade fast schon gestellt. Und zwar, was sind denn Rennen, die man mal gefahren sein muss? Also die es jetzt noch gibt und wo du sagst, boah, das ist schon, also als Mountainbiker muss man da mal mitgefahren sein.
Ja, als Mountainbiker ist ja auch wieder schwierig, ne? Also ich rede ja dann immer mit Leuten, die so dasselbe Zeug fahren wie ich, weil, weiß nicht, ein Cross-Country-Fahrer, den kannst du jetzt nicht dahin schicken, wo ich gern fahre, vielleicht. Aber ich persönlich finde ja diese Chili Enduro Series ganz geil. Und weil es einfach so eine, ja, wie es im Namen schon steckt, so ein bisschen gechillte Rennatmosphäre ist. So, du kannst da natürlich voll mit der Klinge zwischen den Zähnen um den Sieg fighten. Du kannst aber auch einfach nur da so ein bisschen mitpimmeln und hast trotzdem Spaß. Und das finde ich halt cool, dass da so alle zusammenkommen. Und wenn du jetzt von der Strecke redest, ich bin großer Fan von den Trails da am Reschenpass, Nauders Reschenpass, weil da ist auch alles dabei. Die haben mittlerweile auch flowige Sachen, haben aber sehr viel natürliches, schwieriges Geläuf und das finde ich halt gut. Also ich bin ja, also hat sich schon rumgesprochen, dass ich nicht so ein Flow-Trail-Fahrer bin. Und, ja.
Ich bin auch ein Riesenfan von den Trails dort, aber die als Rennen fahren, das finde ich schon hart.
Ja, stimmt. Also ich finde es auch immer, wenn ich dran denke, boah, jetzt hier Heideralm runter, weiß nicht, da bist du ja auch 10 Minuten unterwegs oder länger oder kürzer, je nach Wetter, aber es ist echt lang oder 13 Minuten, keine Ahnung. Aber wenn du fährst, das ist dann tut das irgendwann weh und dann fährst du weiter, ne? Und dann tut das noch mehr weh und dann musst du aber weiterfahren, weil du bist ja noch nicht da und dann tut es richtig weh und du kannst aber nicht anhalten. Und dann irgendwann geht's. Ne? Also du musst dies dreimal wehtun, musst du wegdrücken. Dann geht's, ja.
Ja, für mich sind es definitiv so Rennen wie Megavalanche. Da bin ich ja sowohl die in Alpe d'Huez, die bin ich 4 oder 5 Mal gefahren, und einmal die im Indischen Ozean in La Réunion. Ja. Diese Massenstartrennen, die finde ich schon krass. Also okay. Ich bin da ein paar Mal in der ersten Startreihe gestanden, und wenn du halt weißt, okay, du hast jetzt hier 350 super motivierte Mountainbiker hinter dir und wir stehen auf einer Skipiste, dann weißt du, boah, lieber mal Bremsen offen lassen, weil ansonsten überfahren die dich. Ey, da ist mir in Réunion ist mir das in der Quali passiert. Ich glaube, es war Quali. Stand ich auch erste Reihe und zwar in der Mitte. Ja. Und die haben, ich weiß nicht, bist du schon mal Megamonosch gefahren?
Nee, ich hätte es jetzt gesagt an der Stelle, genau das ist nämlich, warum ich da überhaupt keinen Bock drauf habe, mit mehreren fahren. Ich finde immer so, schnell bergab fahren schon krank genug. Und aber dann
das
noch.
Ey, mir macht das so viel Spaß, Leute zu sehen und mich mit Leuten zu battlen. Kann ich viel besser wie gegen die Zeit fahren. Hm. Egal, auf alle Fälle haben die, da läuft immer so ein Lied und dann hört quasi, dann gibt es so eine Refrain in diesem Lied und da ist quasi Start. Und links und rechts stehen die mit so, also es gibt quasi so ein großes Band, was gespannt ist. Das ist vielleicht so 15, 20 Zentimeter hoch. Und, warte mal ganz kurz. Entschuldigung.
Hatschi. Gesundheit.
Und dann ist dieses Band und die haben das so an Stöcken und dann bei diesem Refrain wird das halt hochgerissen. Das Problem ist, das hat ja eine Trägheit. Und die habe ich wohl nicht mit einberechnet. Ich stand in der Mitte in der ersten Reihe und bin quasi lospedaliert und wirklich, ne, gewinn den Start, bin als erster in der ersten Kurve und dann spannt sich das Band, weil das hing noch an meinem Helm.
Ah, geil.
Alter, da hat's mich abgeräumt. Und nicht nur mich, sondern auch noch einige andere.
Wie, das reißt nicht, das Band?
Nein, das ist wirklich so ein richtig, das ist so ein Stoffband. Ah. Ist auch nicht dafür vorgesehen, dass man da dran hängen bleibt.
Okay.
Und ich habe das halt mitgezogen, also wahrscheinlich habe ich denen das aus den Händen gerissen. Und dann hat sich das irgendwo vertüdelt.
Und ja? Du hast schon gedacht, geil, ich stehe in der Mitte, bester Platz, warum steht hier keiner?
Ja, und das Krasse war, ich war ja der Schnellste aus dem Start quasi raus. Lag natürlich auch daran, dass ich ja quasi wie so ein V dieses genau. Band hinter mir hergezogen habe, auf Kopfhöhe und natürlich auch keiner links und rechts vorbei konnte.
Ja, klar.
Und dann hat's mich, dann ist das auf einmal hängen geblieben und es hat mich einfach so, da war es genau andersrum. Also da bin ich stehen geblieben und mein Rad ist weitergefahren.
Okay.
Also, Alter.
Und dann war Murmeln oder wurde dann der Start wiederholt?
Nee, also dann mussten alle ihre Teile wieder zusammensuchen und weiter ging's. Und ich glaube, neben mir war Schurter noch. Und dann nachher, als wir unten wieder im Zielgelände waren, habe ich mit Nino so geredet und er wusste natürlich überhaupt nicht, wer ich bin und so. Dann meinte er so, also beim Start in der Quali, ey, da stand so ein Typ neben mir und der ist losgefahren und er hatte noch dieses Band am Helm hängen. Und ich so, das gibt's ja nicht.
Was ein Idiot.
Also, warst du ein Vollidiot. Genau. Also, oh, das war so geil. Ja, genau. Das war die Quali. Ich hab's da trotzdem irgendwie noch ins Hauptrennen geschafft, aber war spannend auf alle Fälle.
Genau. Das ist witzig. Also ich kenne viel so Mega-Avalanche-Junkies und ich kann die mal gar nicht verstehen. Aber vielleicht muss ich es mal machen, aber ich weiß nicht.
Also das Ding ist ja, das Rennenfahren ist ja eine Sache, aber bis zum Rennen erstmal durchhalten ist ja schon eine ganz andere Sache. Also ich glaube, ich bin auch von den ja, 5 Mal, die ich da mitgefahren bin, bin ich auch 2 Mal schon gar nicht beim Rennen antreten. Konnte ich gar nicht beim Rennen antreten, weil ich mich vorher schon verletzt habe. Weil wir die ganze Woche da in Alpe d'Huez rumgeheizt sind und die Trails da sind wirklich geil.
Aber das sind also Quali-Läufe vorher, ne?
Oder? Ja, die Quali ist dann halt irgendwie am Freitag und das Rennen ist am Samstag irgendwie so. Aber ich sag mal so, bis Freitag hast du ja eine richtige, hast ja schon Zeit, dich kaputt zu machen.
Ja, definitiv. Das geht also ja manchmal einmal die Hälfte von jetzt der auf Woche, gleich.
Ich bin einmal die Hälfte der Woche mit Krücken gelaufen und dann doch wieder Quali und Rennen gefahren.
Ja, und du also, hast ja morgens sowieso schon Schwierigkeiten, dich zu bewegen, selbst wenn du nicht gestürzt bist.
Beim Rennen fahren, ja, da... Das stimmt wohl, ja.
Ja, selbst wenn du nicht rennen fährst. Immer wenn ich morgens, also wenn wir mal beieinander übernachten, dann wach ich auf und du bist schon am Stretchen und am Dehnen, damit du überhaupt klarkommst.
Überall knackt und macht Geräusche, ja genau, ja, das ist so.
Ja, aber ich denke.
Aber, ja und jetzt noch die letzte Frage, oder hattest du dazu noch was? Genau, was ist das Rennen, was man fahren muss?
Hatten wir schon. Ich kann dir noch eins sagen. Nee, muss ich nicht. Ja, noch eins habe ich nicht. Mir ist aber noch eine völlig kranke, sorry, ich spring schon wieder zurück, noch ein krankes Rennen eingefallen, so ein Spezialevent, den ich mal gefahren bin. Das war die inoffizielle Indoor Snow Downhill Weltmeisterschaft. Hast du mitgeschrieben?
Moment, warte mal, wie kürzt man das ab?
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber da haben sie hier bei Düsseldorf haben sie ja mal eine Skihalle hingebaut.
Ja.
Ja, und dann haben sie sich gedacht, so als Marketingmaßnahme, um das Ding allen möglichen Leuten bekannt zu machen, machen wir jetzt in der Halle eine Indoor-Snow-Downhill-Weltmeisterschaft. Und da das bei mir um die Ecke ist, habe ich natürlich gesagt, ja klar, fahre ich mit. Und es war mitten im Sommer, so ein super Hardcore-Sommer mit 38 Grad im Schatten irgendwie. Und in der Halle sind es minus 5. Ja, denkst du dir jetzt erstmal nichts bei. Das Problem war, in der Halle ist ein Sessellift.
Das Konzept ist mittlerweile auch recht schlecht gealtert, ne?
Ja, es ist nicht weitergegangen. Also erstmal der Schnee an sich in der Halle war nicht gut zum Fahren. Also man konnte darauf nicht gut Fahrrad fahren und dann sieht's auch scheiße aus und dann macht's auch keinen Spaß. Das war so ein Problem. Das größte Problem war, dass irgendeiner entschieden hat, wir dürfen den Sessellift nicht benutzen. Aus Sicherheitsgründen, weil es könnte ja ein Fahrrad runterfallen und einem anderen Fahrer auf den Kopf. Ja, kann man jetzt denken, wie man will. Dann hieß es, wir müssen also hochschieben. Und das Geile war, geschoben wurde außen. Außen an der Halle geht so eine Gangway hoch. Ja. In der prallen Sonne bei 38 Grad im Sommer und dann machst du oben die Tür auf und stehst bei minus 5. Ich glaube, alle Fahrer waren einfach krank in der nächsten Woche, ja. Und das war auch das erste und einzige Mal, dass die das Rennen da gemacht haben. Es war ein kompletter Flop, aber zählt sicherlich hier in unsere Liste der kuriosesten Rennen, muss man das genannt haben.
Ja, komisch eigentlich, ne? Ja, ich meine, die haben ja jetzt auch gerade diese World Championships da gemacht, ne?
Ja, ganz verrückt, oder?
Also das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich habe da irgendwann von gehört und ich habe gesehen, den Danny Hart und so, die sind da alle mitgefahren. Die waren, glaube ich, recht motiviert, da sich noch ein Trikot abzugreifen. Hm. Aber so richtig, weiß ich nicht, so richtig hat sich das jetzt für mich nicht erschlossen.
Nee, ich habe auch eigentlich nur Werbung dafür gesehen. Immer den Cedric Grassier, der da als Ambassador für Werbung gemacht hat. Und vom Rennen selbst habe ich in meiner Bubble gar nichts mitbekommen und war auch nicht motiviert genug, danach zu suchen.
Ja, ich habe so ein bisschen was gesehen und es sah irgendwie jetzt, ja, es war schon schnell, aber es war jetzt nicht so, weiß irgendwie nicht so crazy, weiß ich nicht, vielleicht entwickelt sich das ja noch weiter. Ja. Aber gut, jetzt komme ich zu meiner letzten Frage und zwar, was hast du denn für dein Leben vom Rennenfahren gelernt?
Boah, ey, du kommst jetzt hier mit so philosophischen...
Um diese Uhrzeit, ne? Junge, ja. Du hast ja die Uhrzeit ausgesucht.
Ja, ja.
Damit musst du leben.
Ach, keine Ahnung. Ich fahre ja echt schon super lange Rennen und ich glaube, was ich gelernt habe, ist wahrscheinlich, mich gut selbst zu organisieren. Ich habe ja auch immer, war ja jetzt selten in wirklich großen Teams oder als Downhiller bist du ja eh Individualsportler, auch wenn du in Teams fährst. Du hast trotzdem immer deine eigenen Sponsoren noch, Ausrüster oder Reifen oder Helm oder so. Und ich glaube, da lernt man schon viel, sich zu organisieren, sich zu vernetzen, ja, dich attraktiv zu halten für deine Sponsoren, auch wenn es sportlich mal vielleicht nicht klappt, das ist ja nicht unbedingt das Einzige. Keine Ahnung, also ich finde schon, was man jetzt konkret daraus zieht, kann ich dir gar nicht sagen, aber dass man einfach ja viel selber macht, ne? Nicht so vorgegebene Wege geht. Ich glaube, das schon. Und ich habe das ja dann auch auf meinen beruflichen Bereich, ne? Ich bin ja auch nicht irgendwo bei einer Firma angestellt gewesen dann oder so. Ich habe das ja dann auch auch alles immer direkt selber gemacht. Und vielleicht war das so der logische Schritt dann. Und ja.
Ja, ja, was, also ich bin ja viel so Rennen gefahren, die so richtig wehgetan haben, so EWS mit, wie du halt eben gesagt hast, ne? Also man muss quasi dreimal irgendwie den Schmerz wegatmen und dann macht es irgendwann Spaß.
Mhm,
und
genau.
Ich finde, das hat auch so ein bisschen, ja, egal wie es ist, man zieht es halt erstmal durch. So,
ja,
das, ich finde, das kann man halt irgendwie ganz gut vielleicht auf den Rest übertragen. Also
voll,
auch
voll.
Wenn es mal irgendwie
nicht so toll ist. Genau, das ist auch immer, wenn es ums Wetter geht oder so. Und das hat das ja auch bei Rennen, dann wird gemeckert, das Wetter ist jetzt scheiße, oder die Strecke ist scheiße und bla. Und ich sag mal, ja, aber ist für alle gleich. So. Also wir brauchen da ja nicht meckern. Es ist für alle gleich, es ist auch fair. Doof ist immer, wenn es im Rennen anfängt zu regnen oder so, aber ja.
Ja.
Nee. Aber ja. Wie lange bist du aktiv gefahren?
Es kommt immer so drauf an. Ich habe ja jetzt nicht so eine richtige krasse Rennkarriere hingelegt, so wo ich mich nur darauf konzentriert habe. Also ich bin halt schon relativ früh, habe ich halt angefangen, irgendwelche Mega-Launch-Rennen zu fahren und bin dann halt noch, ich glaube, ich weiß nicht, dann bin ich Europacup gefahren und dann bin ich EWS gefahren. Weiß nicht, insgesamt 10 Jahre oder so, würde ich sagen.
Ja.
Aber immer, aber nicht so wirklich mit dem klaren Fokus nur da drauf.
Ja, ja. Ja, das war bei mir anders. Ich war ja völlig vernarrt. Also für mich war Racing ja alles. Ich habe jedes Rennen mitgenommen, was irgendwie erreichbar war, budgettechnisch und zeittechnisch und so. Weil ich einfach Bock hatte.
Ja, ich konnte halt einfach vom Rennen fahren, also die Rennen, die ich gefahren bin, die hatten jetzt nicht den Prestige, dass du davon leben konntest. Und als es dann so wurde, also als es dann eine EWS gab, da hatte ich quasi schon so viele Sponsoren, so viele Projekte, dass ich hätte so viel aufgeben müssen, um in einem professionellen Team zu fahren, dass das eigentlich auch nicht mehr so richtig eine Alternative war. Von daher so wirklich den hundertprozentigen Fokus auf Rennen, ja, das ist irgendwie, ist sich nie so ausgegangen.
Nee.
Genau, aber ich sag mal so. Ist ja so weit aus mir geworden.
Ja, wollte gerade sagen, passt doch. Außerdem kannst du gut kochen, das ist ja das Wichtigste. Richtig. So für unsere Freundschaft, sage ich mal, ne, dass immer was Leckeres auf dem Tisch steht. Ich habe gerade gesehen, bei dir gab es Grilled Veggie Tartar. Das fand ich, das sah gut aus. Da würde ich was waren das? Also,
das war halt.
Jetzt sag nicht Grilled Veggie Tartar.
Es war vor allen Dingen, also viel Grilled Veggie Tartar. Nee, tatsächlich, ich liebe das ja auch viel so Gemüse zu grillen und so. Und vor allen Dingen ganz viele Gemüsesorten kann man ja einfach in der eigenen Schale machen. Ich meine, klar, von der Kartoffel kennt man das, so Folienkartoffeln, beziehungsweise brauchst du ja die Folie einfach nicht. Ja, die Kartoffel bringt ja schon von Natur aus eine ganz gute Folie mit.
Also wir schmeißen jetzt immer die fetten Lauchstangen auf den Grill, das haben wir bei dir gelernt. Mega.
Ja, genau. Das Voll ist geil. Ja auch so, ne? Also das gart quasi so im eigenen Dings. Und beim Veggie-Tartar mache ich tatsächlich, ich hau halt einfach die rote Beete einfach so in der Schale, also nicht die gekochte, sondern eine frische rote Beete in der Schale für 2-3 Stunden auf den Grill, bis sie halt gar ist, schneid die auf, hol mir die rote Beete raus und das dann mit ein bisschen Handelmeier-Senf und so ein paar Gewürzen und so ist dann quasi die rote Schicht vom Veggie-Tartar. Und unten hatte ich jetzt Avocado drin, wobei ich da auch total gerne so ein bisschen Avocado mit Gurke nehme, weil dann ist nochmal so ein bisschen crunchiges. Und
aber du machst die rote Beete dann klein, oder? Oder als Scheibe? Nee.
Nee, genau. Ich mache die dann klein, also entweder als Würfel oder gestern habe ich sie noch ein bisschen, habe ich sie quasi so in Scheiben geschnitten, in relativ dünne und dann noch in Würfel geschnitten.
Ja, cool.
Damit es noch ein bisschen feiner ist. Ja, und sowas liebe ich halt wirklich. Es muss nicht, also es gab natürlich, gab gestern auch Fleisch, aber ich finde, es muss gar nicht immer Fleisch geben zum Grillen.
Überhaupt nicht, ne?
Man kann so geiles Zeug machen, so geiles Veggie-Zeug. Und ich meine, ich habe für euch auch schon ein paar Mal was gemacht. Und,
ja, immer gut, immer gut.
Das ist auf alle Fälle was, was ich auch gerne weitermachen möchte. Und deshalb habe ich mir auch hier so eine kleine Barbecue-Schule in den Garten gebaut, wo ich jetzt demnächst Kurse mache, aber das zieht sich noch ein bisschen, weil ich habe da so einen gebrochenen Balken. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst.
Kann ich mich dran erinnern. Aber zur Einweihung der Barbecue-Schule komme ich gern rüber.
Genau. Auf alle Fälle, im April habe ich hier bei meinen guten Freunden vom Stilraum die erste, meinen ersten Barbecue-Workshop. Geht's halt, das ist auch so ein Food- und Adventure-Pairing, also Gerichte, die ich koche oder grille, wo man so ein bisschen mitmachen kann und dann noch einen Vortrag zu dem Land, aus dem dieses Gericht kommt.
Geil.
Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also wer da noch, Bock hat, vorbeizukommen oder sich ein Ticket zu kaufen, kann ich ja mal in die Shownotes hauen. Das wird, glaube ich, auch richtig geil.
Und da haust du in die Shownotes. Ich kenne mich mit Podcasts ja nicht aus. Wo finde ich denn die Shownotes, wenn wir gerade mal bei sind?
Keine Ahnung, ich sag das immer nur so, weil
du sagst das immer nur so, ne?
Aber ich habe gesucht. tatsächlich, wenn du jetzt bei Spotify oder so, dann kannst du ja die Folge anklicken und dann klickst du unten auf mehr und dann öffnet sich da quasi der Text, den du drunter geschrieben hast, inklusive der Shownotes.
Ah, verrückt, das muss man wissen. Okay. Geil. Wir könnten das ja vielleicht auch auf Instagram draufschreiben tun. In dieses Instagram rein, weil den Kanal, den müssen wir auch mal ein bisschen pushen. Da schreiben wir es auch mal rein, oder?
Auf alle Fälle.
Und wenn wir sagen, wir schreiben das rein, mache ich das wieder, oder?
Ja, so war jetzt einfach mein Plan, ja.
Ja, geil.
Genau. Also, aber für die Leute, die Hot Seats und Cold Brews auf Instagram nicht folgen, da gibt es immer wieder irgendwelche coolen Sachen, die irgendwie die Folgen betreffen. Also von daher, checkt das mal aus und folgt dem Kanal mal.
Ja, und vor allem wird da jede Folge einfach angekündigt und wer mitmacht und...
Genau, um das machst du sehr, sehr gut.
Ah, ich gebe mir Mühe. Ja. Apropos jetzt, du hast von April gesprochen. Was ist dein erster Fahrradausflug dieses Jahr? Bist du in Riva zugegen?
Riva bin ich definitiv. Allerdings überlegen wir noch vorher, irgendwo hinzugehen. Normalerweise gehen wir über Ostern immer nach Schottland. Aber ich bin ein bisschen später im Jahr noch in Schottland. Ich darf noch nicht genau sagen, warum. Aber es wird geil. Und von daher, damit man da jetzt nicht irgendwie ständig hochfährt, haben wir uns überlegt, egal ob Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien.
Das ist richtig.
Fahren wir irgendwie nach Italien vorher, vor Riva noch. Hm. Da freue ich mich sehr drauf und genau.
Ja, da sehen wir uns ja auf jeden Fall. Da sehen wir uns auf jeden Fall. Hast du gesehen, genau. in Riva ist ein fetter Felssturz gewesen, heute oder gestern?
Echt?
Ja.
Hast du nicht gesehen?
Ja, das sind Riesenfelsen auf die Ponale-Straße, glaube ich, also ich weiß gar nicht, ist es die Ponale-Straße? Nee, das ist die Straße, die nach Limone dann rüberführt, so kurz vorm Tunnel. Ist jetzt erstmal alles gesperrt und wird begutachtet, ob der ganze Berg abrutscht und so. Also klang in den Nachrichten spektakulär, aber Nachrichten klingen ja immer spektakulärer, als es in Wirklichkeit ist. Aber da ist gerade ein bisschen Halligalli. Viel Regen, weißt du, und dann passiert sowas.
Ja, ich glaube, diese Südalpen, die bekommen... Ja, viel Regen, aber vor allem auch super viel Schnee ab, ne?
Ja.
Gerade aktuell. Ja, also ist schon krasses Wetter. Ne? Von daher, vielleicht bleiben wir lieber zu Hause, wenn da das Wetter besser ist. Hier, ja. Und wir haben ja schon rausgefunden, hier sind die Trails auch gut.
Die Trails sind auf jeden Fall auch gut. Wir haben in 2 Wochen hier in Düsseldorf die Cycling World. Kommst du da hin?
Habe ich auch überlegt. Ja, muss ich gucken, wie ich hier vorankomme. Ich habe da so einen gebrochenen Balken. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Musst du mir mal in Ruhe erzählen mit dem gebrochenen Balken. Damit, glaube ich, nicht mehr genug Zeit.
Genau, weil bevor hier meine Nase noch mehr zum Laufen beginnt und ich noch schlechter sprechen kann, würde ich sagen, it's a wrap.
It's a wrap. Hätte nicht gedacht, dass es schon an der dritten Folge passiert, dass du mich abwürgst, aber ist in Ordnung.
Ja, du, in normalen Telefonaten von uns ist es immer andersrum. Von daher, ich wollte mich auch mal so fühlen.
Alles klar, super. Hey, Tobi, war mir eine Freude.
Vielen Dank.
Geh Nase putzen.
Mach ich. Ich wünsche dir was. Tschüss.
Bis dann. Ciao. Gute Nacht.